Ja, meine Gesprächspartnerin ist Frau Professor Dr. Susanne Kuss, Universität Freiburg, Historikerin und ausgewiesene Kolonialkriegsexpertin. Frau Kuss, grüß Gott nach Freiburg.
Hallo, Herr Potempa, vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich gerne. Ich habe zu danken. Es geht um den Boxerkrieg, diese Intervention, Strafexpeditionen, dieser modern gesprochen militärische Einsatz in China gilt mit Blick auf Deutschland, das ein Expeditionskorps mit über 20.000 Soldaten zusammenstellt, als die umfangreichste, teuerste überseeische deutsche militärische Expedition. Welche Truppen werden denn da eigentlich zusammengestellt? Wie werden die auf diesen plötzlichen Einsatz vorbereitet?
Also zunächst möchte ich sagen, dass es nicht nur die umfangreichste und teuerste Expedition war, sondern auch die erste des Deutschen Kaiserreichs, beziehungsweise sogar der erste Einsatz deutscher Soldaten nach der Gründung des Kaiserreichs überhaupt. Das heißt, der Boxerkrieg sticht schon in verschiedener Hinsicht deutlich hinaus, also oder setzt sich ab von anderen Kriegen durch all diese Kriterien. Die Zusammensetzung war sehr unterschiedlich. Da waren zunächst die Marinesoldaten, die sich sowieso schon vor Ort befanden, weil im chinesischen Meer Kreuzergeschwader unterwegs waren, die eben mit Seesoldaten besetzt waren. Und die ließen sich dann auch, als sich die Situation zuspitzte, in Dagu nieder. Dagu besteht aus 4 Befestigungsforts und ja, wird manchmal als das Einfallstor nach China bezeichnet. Dann hatte Deutschland oder das Deutsche Kaiserreich ja schon eine Kolonie in Qingdao. 1897 war Qingdao besetzt worden und das ist für den Boxerkrieg insofern wichtig, als dort die Seebataillone stationiert waren. Also heute würde man sagen Marineinfanterie, die zwischen Heer und Marine standen. Und die Seebataillone wurden dann ebenfalls nach Peking beordert, also schon im April zur Verstärkung der Gesandtschaftswachen. Und dann wurde im Sommer noch ein Expeditionskorps eingerichtet. Das bestand vor allem aus Freiwilligen und Reservisten. Das hing damit zusammen, dass der Generalstab nicht auf seine Einsatzfähigkeit in Europa verzichten wollte. Also deshalb wurden keine anderen Armeeteile entsandt. Übrigens, ganz ähnliches Verhalten gab es auch in Frankreich. Und dahinter steht natürlich auch die Sorge vor einem möglichen deutsch-französischen Krieg. Also diese 3 Truppenteile kamen zusammen in China. Ich fasse nochmal zusammen, Marineinfanterie oder Seebataillone und ein Freiwilligenkorps. Die Ausbildungen der jeweiligen Teile, die ich eben ausführte, waren sehr unterschiedlich und verliefen natürlich weitgehend in klassischen Mustern. Das heißt, die Marine war nach den Vorgaben der Marine auch ausgebildet, was wiederum die Folge hatte, dass da natürlich keine besondere Qualifikation für den Landkrieg bestand. Und deshalb waren die ersten Gefechte, die von der Marine auch bestritten wurden, für die eine sehr große Herausforderung, weil sie auf einmal Situationen ausgesetzt waren, auf die sie nicht unbedingt vorbereitet waren. Was die Ausbildung der Marineinfanterie angeht, da gibt es verschiedene Auslegungen. Das ist nicht ganz gesichert, vor allem in Bezug auf den Kolonialkrieg. Also es gibt Gerüchte, aber die haben sich nicht wirklich erhärtet auf meine Nachfragen, dass etwa in Karlsruhe, weil das ja im Süden Deutschlands ist und da es da schon ziemlich heiß ist, dass da spezielle Einheiten auf den Krieg ausgebildet worden sind, also so mit Außenübungen von der Marineinfanterie. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich so war. Sonst durchlief die Marineinfanterie eher die Ausbildung des Heeres. Und die meisten Leute oder Soldaten sind auch von dem Heer dann in die Seebataillone gewechselt. Also auch da keine, vermutlich schwierig zu sagen, aber auch da vermutlich keine explizite Vorbereitung auf den Kolonialdienst oder den Dienst in Asien. Ja, und das, die dritte Gruppe, eben Freiwillige und Reservisten, schon die Worte weisen darauf hin, dass auch das keine festgefügte Truppe war, sondern die haben sich, je nachdem, wie sie sich zusammengefunden haben, dann auch zu einer Gruppe zusammenschließen müssen. Sie hatten natürlich mal das militärische System durchlaufen, haben auch eine solide Ausbildung erhalten, natürlich, aber das war unter Umständen nicht mehr so ganz frisch. Also auch da mit einem Wort keine ganz spezielle Ausbildung für den Kolonialkrieg. Ich möchte hier noch anfügen, dass die ganzen Truppen sich natürlich zusammengefunden haben schon vor der Überfahrt. Es gab da spezielle Truppenübungsplätze in der Nähe der Häfen und dass da vermutlich auch Übungen gemacht wurden. Die Leute mussten ja auch eingekleidet werden und ausgerüstet werden, aber auch darüber ist recht wenig bekannt. Also man kann jetzt auch nicht von einem Programm sprechen, Ausbildungsprogramm, das sie durchlaufen haben. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Überfahrt selbst. Immerhin waren die Soldaten 6 Wochen auf den Schiffen zusammen, um den jeweiligen Hafen zu erreichen. Und natürlich wurden sie auch da auf den Krieg eingestimmt, auf den Krieg vorbereitet. Aber leider gibt es da auch keine Quellen, die sagen, wie das abgelaufen ist. Ich will damit sagen, ja, es war eine zusammengewürfelte Gruppe, aber es hat ganz sicher auch, naja, in irgendeiner Form ist ein Zusammenhalt entstanden, schon allein durch die lange Überfahrt, aber es ist schwer zu sagen, wie sich dieser Zusammenhalt dann ausgewirkt hat.
Ja, vielen Dank. Ein anderes Thema, ein weiteres Thema, die berühmte Hunnenrede. Seine Majestät Kaiser Wilhelm verabschiedet das Expeditionskorps im Juli 1900 mit einer markigen Rede: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Es gibt nun eine ganze Reihe Belege für ein brutales Vorgehen, insbesondere der deutschen Truppen auch in China. Wie ist denn die Wirkung dieser Hunnenrede einzuschätzen? Oder welche anderen Gründe gibt es für Gewaltexzesse?
Die Hunnenrede ist tatsächlich ein Markstein, vor allem für die deutsche Geschichte. Es gibt Stimmen, die sie als eine der wichtigsten Quellen in der deutschen Geschichte überhaupt bezeichnen. Wiewohl sie ja erst später, also nach dem Ersten Weltkrieg, den Namen Hunnenrede erhalten hat, weil die Briten die deutschen Soldaten ja im Ersten Weltkrieg immer als Hunnen bezeichnet haben. Und daraufhin wurde dann die Rede des Kaisers so benannt. Es gab eine ähnliche Rede auch von französischer Seite, wenn auch nicht ganz so drastisch. Also auch da eine Verabschiedung der Soldaten. Das hat den Grund, dass mit der Abfahrt der Expeditionskorps, also sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, eine neue Phase des Krieges eingeleitet wurde. Die Gesandtschaften oder die Gesandtschaft in Peking vor allem, aber auch die in Tianjin, die waren inzwischen befreit worden. Es konnte jetzt also nicht mehr um die Befreiung von eingeschlossenen Soldaten ging, sondern es ging jetzt um die Bestrafung. Und in diesem Bestrafungskontext muss auch die Rede von Wilhelm II. Eingeordnet werden. Es sollten dort die Boxer bestraft werden. Es sollte der Kaiserhof unter Druck gesetzt werden. Das waren die wesentlichen Ziele. Und in seiner Rede, und das ist jetzt schon einzigartig, das unterscheidet diese Rede auch zum Beispiel von der französischen Rede, wurde explizit mit der Formulierung "Pardon wird nicht gegeben" auf die Haager Landkriegsordnung angespielt, weil in der Haager Landkriegsordnung dieser Ausdruck "Pardon wird nicht gegeben" verboten worden war. Und da hat der Kaiser natürlich eine Grenze, die eigentlich durch internationales Recht bereits gesetzt war, ganz klar überschritten. weil Pardon wird nicht gegeben. Das bezieht sich nur im weitesten Sinne auf den kämpfenden Feind. Das impliziert eben auch Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Und richtet sich auch gegen die Gefangennahme von feindlichen Truppen, feindlichen Soldaten. Und deshalb war es auf jeden Fall so, dass diese Rede ein Freibrief darstellte für die Soldaten. Es hat sich ja dann auch bewahrheitet, dass Vergehen, die ja eigentlich durch das Militärstrafrecht verboten waren, also Plünderungen, Vergewaltigungen, Zerstörungen, Verwüstungen, verbrannter Erde, dass diese Vergehen dann nicht geahndet wurden, zumindest soweit sich das nachweisen lässt. Und das ist schon auf diese Rede zurückzuführen, auf jeden Fall, ja.
Ja, wenn ich mir das so vorstelle, im Jahre des Herrn 1900, dürfte doch für die Masse der Soldaten, die da Richtung China im Aufbruch sind, dieses China eigentlich etwas absolut Fremdes gewesen sein, etwas Unbekanntes. Wie weit wirkt dieses fremde Unbekannte, die chinesische Kultur, auf die Soldaten? Und gibt es da Unterschiede zu den Truppen anderer Mächte? Kann man da etwas feststellen?
Also zunächst, das spielt ja auch auf die Gewaltfrage an, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Die Gewaltformen, die ich ja schon skizziert habe, also vor allem Plünderungen, ganz wichtig, aber auch Massakrierungen und Erschießungen und dann vor allem das Abbrennen von Ortschaften. Diese Gewaltform kann man während des ganzen Boxerkrieges ausmachen, und zwar auch schon in der ersten Phase, also von Januar 1900 bis Juli 1900 und auch in der zweiten Phase von August 1900 bis dann etwa August oder Juni 1901. Und die Gewaltformen jetzt unabhängig von dem jeweiligen Kontingent, also nationalen Kontingent, waren identisch. Also spielte keine Rolle, ob das amerikanische, britische, französische, japanische oder deutsche Truppen waren. Da bestand sozusagen, so würde ich es bezeichnen, ein übernationaler Konsens oder so ein Gewaltarchiv, auf das alle Soldaten zurückgreifen konnten. Die Gewalt wird ja dann vor allem immer den Deutschen zugesprochen und oder die starke, die exzessive Gewaltausübung, und das wiederum kann man durchaus kritisch sehen, und zwar insofern, als sich ja mehr deutsche Soldaten, also 20.000, ab dem Herbst 1900 in China befunden haben. Hat man mehr Soldaten, hat natürlich auch die Gewaltanwendung eine größere Reichweite. Die anderen Länder hatten weniger Soldaten, haben ihre Soldaten auch viel früher wieder abgezogen. Das heißt, die Deutschen konnten sich da natürlich auch sehr gut exponieren und in Szene setzen. Aber die Gewaltform an sich, also da kann ich jetzt nichts spezifisch Deutsches feststellen, aber in der Frequentierung. Was Sie jetzt noch angesprochen haben, die chinesische Kultur an sich, so würde ich sagen, weil ich mich ja auch mit den Kriegen in Afrika beschäftige, dass die Chinesen nach den Feldpostbriefen der deutschen Soldaten zu urteilen, schon eine gehobenere Stellung einnahmen in ihrem rassisch-hierarchischen Denken als etwa die afrikanische Bevölkerung, und dass die Chinesen einerseits als gelbe Gefahr natürlich gebrandmarkt waren und durch die Rede von Wilhelm II. Noch einmal, dass es aber auch durchaus Briefe gibt, und da würde ich auch sagen, dass das ein übernationales Element ist, also Feldpostbriefe, die dann auch durchaus mit großer Hochachtung von der chinesischen Kultur sprachen. Das mag damit zusammenhängen, dass das chinesische Kaiserreich einen zentralistischen Staat hatte, seit ganz vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, und dass diese Staatsform vermutlich den Soldaten doch vertrauter war als das völlig andere Zusammenleben in Afrika. Aber, und das scheint mir entscheidend zu sein, und das würde ich jetzt auch nicht nur als deutsche Eigenheit bezeichnen, sondern das würde ich auch als übernationale Markierung ansehen, entscheidend ist, dass diese Hochachtung durchaus vor der langen chinesischen Zivilisation und Kultur nicht dazu geführt hat, sich zurückzuhalten, sondern im Gegenteil. Die Plünderungen haben dadurch zugenommen, weil es ja ganz klar war, dass diese Objekte, diese materiellen Dinge alle einen hohen Wert hatten. Und von daher kam es dann eben zu den Plünderungen. Das heißt, eine spezifische Gewaltform, die Plünderung, hat sich dann in dem Boxerkrieg ganz besonders stark durchgesetzt.
Ja, schönen Dank. Wir haben gehört über die Hunnenrede. Gewissermaßen das Gegenstück zur Hunnenrede sind ja die sogenannten Hunnenbriefe. Das heißt, über die Gewaltexzesse in China dringen ab Herbst 1900 diese Hunnenbriefe an die deutsche Öffentlichkeit und auch an den Reichstag, den das beschäftigt. Ja. Wie sind denn die Reaktionen darauf? Welche Rückwirkung hat dies vielleicht auf die Truppe selbst in Übersee?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also zunächst, die Hunnenbriefe sind in Lokalzeitungen veröffentlicht worden. Der Vorwärts, also das SPD-Organ, hat sie dann gesammelt und dort veröffentlicht. Und sie wurden dann auch von der SPD, vor allem von August Bebel, in den Reichstag getragen. Es gab dann auch sogenannte Hunnenbriefprozesse. Und in diesen Hunnenbriefprozessen wurde nicht die Gewalt verhandelt, die in China ausgeübt worden war, obwohl das immer so im Hintergrund stand, sondern es ging letztendlich um Armeebeleidigung, also von Angehörigen des ostasiatischen Expeditionskorps oder auch vor allem von Offizieren, deutschen Offizieren, die in China tätig waren. Und der Grund war vermutlich, dass die Gerichte eben sich dieser ganz großen Frage, ist die Gewalt, die im Boxerkrieg von soldatischer Seite angewendet wurde, gerechtfertigt oder nicht, dieser ganz großen Frage wollten sich die Gerichte vermutlich nicht stellen. Meines Erachtens ist es nicht bekannt, ob die Hunnenbriefe in irgendeiner Form auf die Truppe in China zurückwirkten. Aber mir ist bekannt, dass es Auswirkungen auf einen anderen Krieg gab, und zwar den Krieg in Namibia oder damals Deutsch-Südwestafrika, weil Lothar von Trotha, der Generalleutnant dort, der später eingesetzt worden war, hat die Soldaten wissen lassen, dass sie in ihren Briefen, die sie nach Hause schreiben würden, doch bitte bei der Wahrheit bleiben sollten. Und er hat sich da auch explizit auf den Boxerkrieg bezogen. Also das ist auf jeden Fall eine Konsequenz, dass die oberste militärische Leitung wohl etwas Ähnliches verhindern wollte und deshalb eine entsprechende Order erlassen hat. Aber die Rückwirkung sozusagen der Diskussionen auf die Situation in China, da kann man nur Vermutungen anstellen. Es gibt keine Quellen dazu.
Ja, schönen Dank. Wenn ich mir, letzte Frage, diese internationale Interventions-Einsatzarmee, wie auch immer, vorstelle, dann steht an der Spitze, das hat man durchgesetzt, ein Herr, der als Weltmarschall bezeichnet wird, verballhornt, nämlich Alfred von Waldersee. Und der hat jetzt unter sich, zumindest in der Theorie, Truppenkontingente aus insgesamt 8 Nationen aus mehreren Kontinenten. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit dieser einzelnen Kontingente, dieser Militärs, wie hat sich das denn gestaltet? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Das war sehr schwierig, zumal Waldersee nur den nominellen Oberbefehl hatte. Das heißt, dass viele anderen Kontingente oder die Führer der Kontingente in ihren Entscheidungen doch frei waren. Und deshalb war das Armee-Oberkommando auch eine ganz wichtige Stelle, weil dort die Zusammenarbeit zwischen den Kontingenten immer neu ausgehandelt werden musste. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der in meinen Augen bisher viel zu wenig untersucht ist. Und Waldersee musste auf manche seiner Projekte unterstützen, ganz einfach, weil Waldersee musste auf manche seiner Projekte verzichten, weil er keine Unterstützung von seinen Kollegen bekommen hat. Die Zusammenarbeit sah so aus, dass ganz klare Grenzen gezogen wurden. Also wenn ich an die besetzten Städte denke, an Peking, Tianjin und Baoding, so wurden die Städte immer in bestimmte Kontingenzteile zerteilt. Das heißt, dass jede nationale Truppe ihren eigenen Stadtteil zu bewachen und auch zu versorgen hatte. Der Grund liegt natürlich in organisatorischen Fragen, weil so ja nicht noch ein übergeordnetes militärisches Kommando geschaffen werden musste, sondern es reichte dann immer ein Armee-Oberkommando und sonst war jedes nationale Kontingent für seinen Teil zuständig. Eine ähnliche Aufteilung gab es auch auf dem Land. Also es gab Teile, in denen eher Russland aktiv war oder auch die Franzosen oder auch Deutschland oder auch Italien. Es gab diese Trennung, weil die Gewalt nach innen sehr hoch war. Also das lässt sich jetzt klar belegen anhand von amerikanischen Militärgerichtsakten zum Boxerkrieg, die nahezu vollständig erhalten sind, dass es unglaublich viele Urteile gab, die Gewalt nach innen, also vor allem Schlägereien, einzudämmen. Und um so etwas zu vermeiden, Schlägereien, die natürlich die innere Disziplin der Truppe marodieren hätte können, und aus diesem Grund wurde dann eben eine Trennung vollzogen. Allerdings, wenn es dann zu einer Strafexpedition kam, da gibt es auch viele Beispiele dafür, da war es dann durchaus üblich, dass sich die Kontingente gegenseitig ausgeholfen haben, also mit Geschützen, Maschinengewehre und Ähnlichem. Das heißt, einerseits kann man durchaus so etwas wie eine Solidarität festmachen, ja, gab es, aber andererseits gab es auch doch eine Auseinandersetzung und das Zusammenleben verlief nicht so reibungslos. Zumal die Soldaten natürlich jetzt aus allen Kontingenten in keinster Weise darauf auch vorbereitet waren. Sie waren ja nicht nur auf interkulturellen Kontakt mit den Chinesen nicht vorbereitet worden. Sie waren auch nicht auf die Kriegführung in Asien vorbereitet worden, aber sie waren auch nicht auf näheren Kontakt mit anderen westlichen bzw. japanischen Soldaten vorbereitet worden. Es mussten halt immer improvisierte Lösungen gefunden werden.
Ja, schönen Dank. Eine noch allerletzte Abschlussfrage, die mir gerade eingefallen ist. Wenn ich Tolstoi Krieg und Frieden lese, dann haben sich die russischen und die österreichischen Offiziere unterhalten, Schlacht bei Austerlitz, letztlich auf Französisch. Wie habe ich mir denn jetzt eigentlich vorzustellen, dass sich Deutsche, Amerikaner, Japaner, Russen, Engländer, Franzosen, Italiener, Österreicher und Japaner, in welcher Sprache verständigen sich die Offiziere?
Für die Offiziere war das ein geringeres Problem, weil die Offiziere ja sehr gebildet waren und die haben sich meist auf Französisch oder auch auf Englisch unterhalten, aber die vorherrschende Sprache war noch Französisch und die verfügten natürlich auch über verschiedene Dolmetscher, die sie dann immer problemlos einsetzen konnten. Aber die einfachen Soldaten, die ja auch ganz oft als Freiwillige und Reservisten vom Land kamen, die sprachen natürlich weder Englisch noch Französisch. Das heißt, in der Tat war eine Kommunikation zwischen den Kontingenten allein aus sprachlichen Problemen sehr, sehr schwierig. Und ich würde vermuten, dass das auch ein Grund war, weshalb die Gewalt nach innen so hoch war. Ganz einfach, weil es ja nicht möglich war, miteinander zu kommunizieren und weil es wurden ja ständig Dolmetscher gesucht, einfach auch so viele Dolmetscher nicht zur Verfügung standen. Die Japaner, die natürlich in dem Boxerkrieg sowieso eine Sonderstellung einnahmen. Die Japaner hatten wohl Dolmetscher und auch Offiziere dabei, die vor allem Englisch sprachen. Und die haben wohl vor allem auch die Nähe zu den Briten gesucht. Und die waren darauf auch, so würde ich die Akten lesen, etwas mehr vorbereitet, dass sie dann mit westlichen Nationen auch kommunizieren müssen, als jetzt Deutsche, Briten oder Franzosen. Also in der Tat ein großes Problem, wenn auch weniger für das Armee-Oberkommando. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es wurde auch durchaus Deutsch gesprochen, weil zumindest im Armee-Oberkommando, das weiß ich deshalb, weil die Akten der Besatzung der Stadt Peking, also da war vom Oberkommando so ein Komitee gebildet worden, die habe ich in Washington gefunden und die sind tatsächlich auf Deutsch. Das heißt, auch das war noch für die höhere militärische Ebene auf jeden Fall eine anerkannte Sprache.
Ja, Frau Kuss, dann bedanke ich mich ganz herzlich, gebe zurück nach Freiburg. Schönen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Servus.
Bleiben Sie noch.